Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Weniger Geld für Behinderte. Der Ständerat sagt Ja zu einem neuen IV-Rentensystem. Dazu der Bericht und das Gespräch mit Sozialminister Didier Burkhalter. Mehr Freiheit statt mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Der Nationalrat schwächt die Vorlage via Sicura ab. Die Argumente. Und das Elend nach der Flut. Die Menschen auf der philippinischen Insel Mindanao brauchen dringend Hilfe. Wir sprechen mit einem deutschen Arzt an Ort. Im Studio ist Brigitte Kramer. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Zunächst die Nachrichten mit Andrea Jost.
Der Ständerat hat das Rentensystem bei der Invalidenversicherung umgestaltet. Eine volle IV-Rente erhält neu erst, wer zu mindestens 80% invalid ist, statt wie bisher zu 70%. Wer zwischen 50% und 80% behindert ist, bekommt neu eine IV-Rente entsprechend dem Invaliditätsgrad. Nach dem Willen des Ständerates sollen aber die heutigen IV-Rentnerinnen und Rentner weitgehend verschont werden. Die letzte Etappe der IV-Sanierungsmaßnahmen geht nun in den Nationalrat. Ein weiteres Thema im Ständerat war die Werbung für Kleinkredite. Sie soll verboten werden. Der Ständerat ist mit knappem Abstimmungsverhältnis dem Nationalrat gefolgt. Nun muss die Wirtschaftskommission des Nationalrats eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, gegen ihren Willen. Der Nationalrat hat damit begonnen, Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr zu beraten. Er verzichtet auf ein Mindestalter für das Velofahren, das sei Sache der Eltern. Wie schon der Ständerat lehnt der Nationalrat obligatorische Sehtests für Autofahrerinnen und Fahrer über 50 Jahren ab. Der Nationalrat will, dass der Führerausweis unbefristet gültig bleibt. Raser sollen künftig den Ausweis für 2 Jahre abgeben müssen. Und Ja sagt der Rat auch zum Lichtobligatorium für Autos am Tag. Die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat lehnte es aber ab, die Sanierung unsicherer Fußgängerstreifen zu erzwingen. Man solle keine Hauruck-Übung aufgrund tragischer Unfälle machen. Im Kanton Zürich überprüft die Polizei alle Unfallorte und andere heikle Zebrastreifen. Im Euroraum ist die Stabilität des Finanzsystems in Gefahr. Die Europäische Zentralbank warnt, ein Zusammenbruch von Großbanken könne nicht ausgeschlossen werden. Die Turbulenzen am verschuldeten Euro-Staaten griffen zunehmend auf Geschäftsbanken über. Die Banken leiten untereinander aus Misstrauen kein Geld mehr aus. Hinzu kämen bei vielen Banken hausgemachte Probleme. In Ungarn hat das Verfassungsgericht Teile des umstrittenen Mediengesetzes außer Kraft gesetzt. Der Staat dürfe Zeitungs- und Internetjournalisten nicht zwingen, ihre Quellen offenzulegen und die Zensur einzuführen. Das Gesetz war vor einem Jahr von der Rechtsaußenregierungspartei Fidesz beschlossen worden. Besonders einschneidende Bestimmungen und Strafandrohung gelten im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen Ungarns. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.766 Punkten, minus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.340 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu 93,82 gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,96 beziehungsweise zu einem Dollar 30,03. Das Wetter heute Dienstag: zeitweise kräftiger Schneefall, unterhalb von 400 bis 800 Metern vorübergehend auch Regen. Ganz im Süden sonnige Abschnitte, Temperatur 0 bis 4 Grad.
Sie hören heute Morgen hier auf Schweizer Radio DRS. Der Ständerat hat am Abend Ja gesagt zur neuesten IV-Revision. Es ist ein weiterer Schritt, um die finanziell angeschlagene Invalidenversicherung zu sanieren. Dafür wird das Rentensystem geändert. Künftig sollen vor allem schwere Behinderte weniger Geld bekommen. Dominik Meyer.
Das neue Rentensystem trifft Menschen, die zu 60% und mehr invalid sind. Ihre Renten sollen künftig tiefer sein als heute. In einem wichtigen Punkt ging der Ständerat aber weniger weit, als es der Bundesrat wollte. Wer heute bereits eine IV-Rente bezieht, soll nicht betroffen sein, soll seine Rente auf sicher haben. Dafür setzen sich im Ständerat auch Freisinnige ein, zum Beispiel Christine Eggeseggi.
Es ist wie eine ungeschriebene Regel, dass man Renten nicht einfach so kürzt.
Sozialminister Didier Burkhalter hingegen wollte auch bisherige Renten kürzen. Er unterlag deutlich im Ständerat. Einen Erfolg verbuchte der Bundesrat aber bei einem anderen Punkt der Revision. Die Zusatzrenten für Behinderte mit Kindern werden gekürzt. Auch wenn der Ständerat die Revision ein Stück weit entschärft hat, für die Behindertenverbände kommt sie einer Demontage der IV gleich. Sie drohen mit einem Referendum. Dafür ist es aber noch zu früh. Die IV-Revision geht zunächst in den Nationalrat. In der jetzigen Version würde sie der schwer verschuldeten IV Einsparungen von rund 1/4 Milliarde Franken pro Jahr bringen.
In der IV-Debatte im Ständerat hatte Bundesrat Didier Burkhalter den letzten grossen Auftritt als Sozialminister. Der Ständerat will weniger sparen als der Bundesrat. Ja, wie schwer wiegt diese Niederlage? Das hat Dominik Meier nach der Debatte vom scheidenden Sozialminister wissen wollen.
Die Enttäuschung ist nicht groß, weil wir haben jetzt eine Vorlage, die ganz nah von der Vorlage vom Bundesrat ist. Es ist nicht genau, was wir wollten, aber ganz nah.
Also diese rund 80 Millionen, die jetzt nicht eingespart werden, das kann die IV verkraften?
Also das muss sie verkraften. Ich glaube, es ist möglich. Also mindestens wird es etwas verspätet für die Entschuldung, aber nicht so schlimm, dass es dann die ganze Vorlage plötzlich in Gefahr ist.
Sie haben jetzt als Sozialminister das letzte große Geschäft im Parlament vertreten, bevor Sie wechseln ins Außenministerium. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt aus diesem Saal hinaus?
Mein Gefühl ist gut, weil es wurde vorwärts gemacht, aber es muss noch viel gearbeitet werden und wir werden es immer entweder als Sozialminister oder als Außenminister verfolgen und helfen, dass es in der Zukunft kein Problem gibt, wie in anderen Ländern, die plötzlich wirklich einen Bankrott haben bei den Sozialversicherungen. Das wollen wir unbedingt nicht.
Aber nach etwas mehr als 2 Jahren als Sozialminister ist die IV-Revision nicht im Trockenen. Bei der AHV, die große Reform, auf die wartet man, die pikante Reform, ebenso bei der zweiten Säule. Sie übergeben eigentlich das Departement mit unvollendeter Arbeit.
Was die AHV anbelangt, die Arbeiten um die Vorbereitung dieser Revision sind jetzt lanciert. Und jetzt werden wir das Ganze im Bundesrat noch verfolgen, mit anderen Aufgaben für mich.
Was sagen Sie zu denjenigen, die sagen, das sei eine Flucht vor diesen schwierigen Dossiers, die Sie da machen?
Nein, das war eine Entscheidung vom Bundesrat. Also ich finde es gut. Ich glaube, dass diese Konstellation mehr Chancen gibt für Mehrheiten. Wenn man zum Beispiel die Managed-Care-Vorlage im Gesundheitssystem sieht, dass wahrscheinlich vor der Bevölkerung auch als Referendum kommt, wenn wir auch jetzt eine breitere Unterstützung im Bundesrat haben, dann hat man eine Chance mehr. Und das ist eine Idee, die nicht schlecht ist vom Bundesrat.
Also auf den Punkt gebracht, ein Sozialdemokrat, Alain Berset, im Innendepartement, Innenminister, Sozialminister, das ist besser, weil er dann heikle Geschäfte, vielleicht auch ein höheres Rentenalter oder Kürzungen bei der zweiten Säule, seinen Leuten besser verkaufen kann.
Ich glaube, das Bewusstsein von den Reformen, die nötig sind, wird größer. Darum hat der Bundesrat diese Überlegung gemacht und ich glaube, wir sollen jetzt so arbeiten und vorwärts machen.
Das war Bundesrat Didier Burkhalter, noch Sozialminister und dann ab kommendem Jahr Schweizer Außenminister. 350 Verkehrstote, davon 75 Fußgänger, das ist die traurige Jahresbilanz im Schweizer Straßenverkehr. Und gerade in den vergangenen Wochen ist es zu einer ganzen Reihe schwerer Unfälle auf Fußgängerstreifen gekommen. Unter diesem Eindruck hat der Nationalrat am Abend über das Massnahmenpaket Via Sicura debattiert. Mit diesem will der Bundesrat die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Der Nationalrat zieht in vielen Punkten aber nicht mit. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Die Unfallserie auf Fußgängerstreifen der letzten Tage und Wochen hat auch die Politik aufgeschreckt. Einzelne Kantone reagieren nun. Der Kanton Zürich verbessert die Beleuchtung von Fußgängerstreifen und der Kanton Tessin hat mehrere gefährliche Übergänge gleich aufgehoben. Doch im Nationalrat sagte eine Mehrheit Nein zu speziellen Massnahmen bei Fußgängerstreifen. Das passte ins Bild. Das Massnahmenprogramm Via Sicura wurde im Rat weiter verwässert. Ganz grundsätzlich dagegen ist die SVP, wie Ulrich Gietzendanner sagt.
Die ganze Vorlage ist ein typisches Beispiel der Überreglementierung. Auf die Verantwortung des einzelnen Verkehrsteilnehmers wird gar nicht mehr erst eingegangen. Alles und jedes soll reglementiert werden. Das Denken wird verboten.
Verkehrsministerin Doris Leuthard verstand die Haltung der SVP nicht.
Wenn man diese Kosten und den Nutzen gegenüberstellt, resultiert klar ein Nutzenüberschuss.
So sah das auch die Mehrheit der Parteien. Und trotzdem, die meisten einschneidenden Massnahmen hatten keine Chance. So gibt es keine befristeten Führerausweise für Autofahrer, keine obligatorischen Sehtests für Autofahrer ab 50, kein Mindestalter fürs Velofahren. Einzig gegen Raser will der Nationalrat härter vorgehen. Raser sollen ihren Führerausweis künftig 2 Jahre abgeben müssen, wenn sie erwischt werden, im Wiederholungsfall sogar für immer. Die Ratslinke steht besonders hinter Via Sicura. SP-Vertreterin Edith Graf-Litscher verwies auf eine Studie des Bundes.
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU beziffert das Nutzenpotenzial des Gesamtpakets Via Sicura mit folgenden eindrücklichen Zahlen. 100 weniger Tote, 1000 weniger Schwerverletzte, 200 weniger Invalide.
Heute Morgen geht die Debatte weiter. Wenn der Nationalrat aber weiterhin die einschneidenden Maßnahmen ablehnt, wird dieses Potenzial sicher nicht ausgeschöpft.
Die Opferzahl auf der philippinischen Insel Mindanao steigt und steigt. Nach offiziellen Angaben sind durch den Tropensturm vom Samstag und den folgenden Überschwemmungen bereits fast 1000 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen sind die Städte Cagayan de Oro und Iligan. Auf Mindanao im Einsatz ist die Hilfsorganisation Ärzte für die Dritte Welt. Den Einsatz leitet Dietmar Schuck, der seit gut 20 Jahren auf Mindanao lebt. Ich habe ihn gefragt, weshalb die Opferzahl immer noch derart steige.
Diese Katastrophe hat die Menschen Samstagnacht total überraschend getroffen. Sie waren nicht darauf vorbereitet. Cagayan de Oro liegt weit aus dem Tropengürtel, wo die Taifune durchgehen. Und die Menschen wägten sich in Sicherheit. Viele Menschen leben informell auf Gebieten, die ein hohes Flutrisiko bergen und wurden total überrascht. Hohe Schlammmassen, meterhohe Schlammmassen begraben die Leichen und man weiß nicht, wie viele Menschen noch gefunden werden können.
Was ist denn eigentlich im Moment für die Überlebenden das größte Problem? Die Situation scheint ja ziemlich chaotisch zu sein.
Es gibt viele Versuche, den Menschen zu helfen. Es sind zehntausende Familien in Notunterkünften untergebracht worden. Und die Menschen werden versorgt mit Essen, es wird Reis ihnen kommen lassen, es werden Dosen Nahrungsmittel ihnen gegeben. Aber was wirklich fehlt in der Stadt Cagayan de Oro ist das Wasser, das Trinkwasser und auch das Waschwasser. Denn die Hauptwasserleitungen sind beschädigt worden durch diese große Flut. Und die Stadt sagt, dass sie einen Monat braucht, bis sie wieder in der Lage ist, diese Wasserversorgung herzustellen.
Sie sagen, die Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Es gibt aber logischerweise immer noch sehr große Probleme zu überwinden. Sind die Behörden dieser Situation gewachsen?
Die Nationalregierung hat 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Internationale Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz sind auch aktiv. Die Lokalregierung, die Stadt Cagayan de Oro, hat das Ausnahmerecht verhängt, um auch private Brunnen heranzukommen. Das Militär ist aktiv, doch unsere deutschen Ärzte, die in die Evakuierungslager gehen, stellen schon immer wieder fest, dass es nicht genügend Medikamente gibt, dass es nicht genügend Wasser gibt, dass auch Nahrungsmittel, Bettzeug, alles Mögliche an Basismitteln auch fehlt. Also die Regierung ist eindeutig überfordert. Aber wir versuchen natürlich zusammen mit anderen Organisationen wie Universitäten, wie andere Schulen auch und Nichtregierungsorganisationen dort zu helfen. Was eine große Schwierigkeit ist, wie in fast allen Gebieten, Koordination, wo wirklich gesagt wird, du gehst in diese Schule, du machst dieses, du kümmerst dich um Wasser, du kümmerst dich um Medikamente, du kümmerst dich um Prophylaxis, dass dort eine zentrale Organisation ist, die alles koordiniert. Das fehlt bis jetzt noch in Cagayan de Oro.
Wie kann es denn weitergehen? Braucht es auch internationale Unterstützung?
Die Diskussionen sind im Moment am Laufen. Médecins Sans Frontières ist hier. UNICEF wird sich an diesem Nachmittag zu mir begeben. Wir werden das diskutieren, ob das notwendig ist. Für uns ist es natürlich viel schlimmer nachzuschauen, können die Menschen eigentlich wieder dorthin gehen, wo sie vorher gewohnt haben? Oder muss es wirklich eine größere Aktion von der philippinischen Regierung geben, um Menschen wirklich umzusiedeln? Einfach ganz klar zu sehen, diese Gebiete sind so risikoreich, dort dürft ihr nicht wieder hingehen. Wir hatten vor 3 Jahren auch eine ähnliche Flutkatastrophe, wo auch 80.000 Menschen drunter gelitten haben. Und aus dieser Katastrophe haben wir keine Sachen gelernt. Die gleichen Fehler, wie wir sie damals gemacht haben, wurden wieder gemacht. Die Menschen wurden erlaubt, wieder in diese gleichen Gebiete hinzugehen, sich dort anzusiedeln. Und das hat auch diese hohe Opferzahl verursacht.
Das war Dietmar Schuck von der Hilfsorganisation Ärzte für die Dritte Welt hier in Heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte heute früh, Thies Wachter, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.